Vor allen Dingen der Bart, ne? Beeindruckender Autorität von dem Mö, ne? Also, war schon toll. Ihr könnt mal Johannes 4 aufschlagen. Folgendes. Erstmal eine Frage. Wer von euch glaubt, dass wir irgendwann in kurzer oder etwas fernerer Zukunft eine Erweckung kriegen werden? Kann ich mal Licht haben ein bisschen? Würde mich doch mal interessieren, wie viele Leute da... Gut, kann wieder weggehen. Folgendes. Ich möchte euch mal ein bisschen dezent vors Schienbein treten. Ich hoffe, dass es so weh tut, dass ihr da drüber nachdenkt, aber nicht so weh, dass es richtig schmerzhaft ist. Aber treten möchte ich schon. Du kannst glauben und erwarten, dass wir eine Erweckung bekommen. Ich persönlich glaube das auch. Und dann kannst du hier zum Gottesdienst kommen und immer denken, ja, hoffentlich geht's bald los und so weiter. Aber du kannst auch, lange bevor die Erweckung losgeht, kannst du ein Erweckungsträger sein. Das heißt, du kannst so voll sein mit Gottes Wort und Heiligem Geist, dass Leben, echtes, geistliches, gesundes, starkes Leben aus dir heraussprudelt, ohne dass wir Erweckung haben. Und ich glaube, dass Gott jeden von uns genau dahin führen will, weil das der normale Level von geistlichem Leben für jeden Christen ist, für jedes Kind Gottes ist. Und ich habe ein paar Aspekte gefunden in Johannes 4, die möchte ich euch gerne mitteilen. Ich glaube, dass die ziemlich eindeutig uns Hinweise geben, wie das in unserem Leben ganz praktisch umgesetzt wird. Johannes 4, da, das ist diese Story da, wo Jesus nach... Na, wo zieht er denn hin? Tolle Vorbereitung. Nach Galiläa, genau. Und er muss durch Samaria ziehen und kommt dann da mittags an diesem Brunnen vorbei. Und die Jünger gehen in die Stadt, was zu essen holen. Und dann kommt eine Frau und er fängt an, mit ihr zu reden. Und ich finde es sehr erstaunlich. Die Frau hat offensichtlich eine unmoralische Lebensführung. Aber Jesus ehrt sie schon allein dadurch, dass er mit ihr ein echt tiefes geistliches Gespräch führt. Ich glaube, von einer solchen Tiefe und Qualität ist dieses Gespräch, wie er das mit keinem Pharisäer und Schriftgelehrten hatte. Wir haben ja so zwei, drei Gespräche auch aufgezeichnet, die er mit Schriftgelehrten hatte, aber die haben bei weitem nicht diese Tiefe, wie er das mit so einer unmoralischen Frau hat. Ist schon erstaunlich, ne? Wie Jesus manchmal so auf Menschen zugeht und wie er sie ehrt, dadurch, dass er ihnen echt das Beste mitteilt, was er zu bieten hat. Und das richtet sich natürlich, wie gut das ist, was Jesus dir mitteilen kann. Das richtet sich unter anderem auch danach, wie sehr du offen bist dafür. Ich glaube, dass wir ziemlich offen sind dafür, also bei weitem nicht so zugeknallt, wie die Pharisäer damals waren. Und ich möchte mal so drei Aspekte herausholen hier aus dem Text, die eine ziemlich starke Aussage haben. Und zwar, also Johannes 4, Vers 14 geht's los, ja. Er fädelt das ja ganz geschickt ein, dieses Gespräch da mit der Frau. Sie holt Wasser und dann sagt er da, gib mir zu trinken, und die wundert sich dann und so weiter. Und dann fängt er an, direkt so in die geistliche Dimension reinzugehen. 14. Oder ich lese Vers 13 mit, so um den Zusammenhang zu haben. Jesus antwortet und spricht zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Im hebräischen Text scheint das wohl eine ziemlich eindeutige Aussage zu sein in diese Richtung, dass es ein Unterschied ist, ob man Wasser aus einer Zisterne holt oder aus einer Quelle. Eine Zisterne, kennt ihr vielleicht, da haben die Leute früher vor allen Dingen in der Wüste so, oder wo mehr Trockenheit ist, so ein tiefes Loch gebuddelt, und zur Regenzeit läuft alles Wasser so aus der Umgebung da rein, wird da gesammelt, Und wenn der Regen vorbei ist, dann können die Leute da Wasser holen. Und je nach Umfang kann das ziemlich lange Zeit reichen. Aber das ist stehendes Wasser. Und je nachdem, wie lange das da drin steht, kann es dann irgendwann auch faul werden oder können Algen wachsen, was weiß ich. Jesus spricht hier ganz eindeutig davon, dass Wasser in uns zu einer Quelle werden soll, nicht wie eine Zisterne, sondern dass echt immer frisch ist, immer klar ist, immer sprudelnd ist und dass die Quelle, das finde ich echt das Beste daran, dass die Quelle sich in dir drin befindet. Das heißt also, wenn du in Verbindung kommst mit Jesus, wenn du anfängst in einer Beziehung mit ihm zu leben, dann kann es eine Zeit lang, und ich denke, das ist vielleicht normal am Anfang, da bist du vielleicht eine Zeit lang wie eine Zisterne, ja, du wirst immer aufgefüllt, immer aufgefüllt, immer aufgefüllt, immer aufgefüllt, aber irgendwann, wenn du anfängst in deiner Beziehung zu Jesus, oder wenn deine Beziehung zu Jesus intensiver wird, tiefer wird, dann merkst du auf einmal, dass das Wort, das Gott in dich hineingelegt hat, von selber anfängt lebendig zu werden, dann sprudelt es irgendwann aus dir heraus. Das ist ein qualitativer Unterschied, versteht ihr das? Ob ich eine Zisterne bin oder ob ich eine Quelle bin. Zisterne sein ist schon gut und es ist gut, zur Gemeinde zu gehen, Gottes Wort zu hören und so weiter und immer wieder gefüllt zu werden oder erfüllt zu werden mit Wort und Geist. Aber das ist noch wesentlich was anderes, wenn das Wort in dir selber zu einer Quelle wird. Die trägst du dann ständig mit dir rum. Da kannst du gehen, wohin du willst, du hast die Quelle in dir und es sprudelt aus dir heraus und das brauchen wir doch dringend. Ist es nicht so? Ich brauche das in meiner Familie, ich brauche das auf meinem Arbeitsplatz, ich brauche das überall, wo ich mich bewege. Das Leben aus mir herausströmt und weitergegeben wird an die Menschen, die mit mir zu tun haben. Und ich glaube, dass Jesus uns alle dazu befähigen will. Das hat er uns vorgelebt. Er hat 30 Jahre in der Stille zugebracht und hat genau das, glaube ich, ganz intensiv und konzentriert gesucht in der Beziehung zu seinem Vater, dass das, was sein Vater ihm gegeben hat, echt in ihm zu einer Quelle wurde. Und als Gott dann gesagt hat, so jetzt geh raus zu den Menschen, da hat's gesprudelt ohne Aufhören. Bis zu seinem Tod. Ne, als man ihn gekreuzigt hat, da lag er da auf den Balken und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hat noch für Leute gebetet, die ihn ermordet haben. Wahnsinn, was da für ein Potenzial möglich ist. Und das steckt in dir drin. Gott hat das schon durch deine Wiedergeburt in dich reingelegt. Du bist ein neuer Mensch. Und jetzt geht es darum, dass du dieses Potenzial entwickelst, damit das Leben, von dem Jesus hier spricht, dass diese Quelle in dir zum Sprudeln kommt und zum Fließen. An einer anderen Stelle sagt Jesus, da steht er im Tempel, ist auch irgendwo im Johannesevangelium, und da ist ein Fest, ich weiß jetzt nicht genau, ob es das Laubhüttenfest ist oder was, ist auch egal. Und während dieses Festes haben die so eine Zeremonie gehabt. Das kommt aus dem Alten Testament her. Da hatten sie, da stand dann der Brandopferaltar in der Mitte. Und dann haben die Priester Wasser in Eimern herangebracht und das auf diesen Altar draufgeschüttet. Jetzt habe ich echt im Moment ein Loch im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es bedeutet. Ist egal. In dieser Situation jedenfalls steht Jesus dann auf und er brüllt in die Menge rein und sagt, Leute, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das soll von uns ausgehen. Wer an Jesus glaubt, so wie die Schrift sagt, wer also der Wahrheit sein Ohr schenkt, wer die Wahrheit in sich hineinlässt, wer die Wahrheit in sein Herz aufnimmt, in dem wird sie dieses Potenzial entfalten, dass von dir Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und das wollte Jesus von jedem seiner Brüder und Schwestern haben. Und ich glaube, dass diese Welt das echt dringend braucht. Ich glaube, dass sie das echt dringend braucht. Da müssen wir nur jeden Tag die Zeitung aufschlagen, dann sehen wir es ganz deutlich, auf jeder Seite. Und ich glaube, dass das da bin ich sehr von überzeugt, dass die Gemeinde der Zukunft, also jetzt insgesamt so der Leib Christi gesehen, dass sie zu diesem Bewusstsein sehr viel stärker voranschreiten wird, als das, glaube ich, jemals der Fall war auf dieser Erde, dass sie dieses Potenzial, diese Quelle, dieses lebendige Wasser in sich drin hat und dass sie fähig und reif ist, auch das weiterzugeben und den Menschen mitzuteilen, die Gott dringend brauchen. Und Leute, alle brauchen dringend Gott, alle. Es gibt keinen, der nicht Gott richtig dringend braucht. Und in dem Maß, wie wir anfangen, so die geistlichen Zusammenhänge zu sehen, werden wir das selbst erkennen, auch für unser eigenes Leben. Ich brauche Gott richtig dringend. Wenn ich hier vorne stehe und nicht Jesus aus mir herausspricht, dann ist das Laffy, was ich sage. Und für alles, was wir tun in unserem Leben, egal was es ist, brauchen wir echt dringend Gott. Und wir brauchen sein Wort und wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen, dass dieses Leben, das er in uns hineingelegt hat, dass sich das entfaltet und richtig rauskommt. Das ist einer von den ganz starken Aspekten. Ein weiterer ist, jetzt gehe ich mal ziemlich zum Ende von diesem Gespräch, oder das ist eigentlich schon vorbei. Ja, in Vers 34, da sagt Jesus dann, finde ich auch eine sehr starke Aussage, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Ich habe in meiner, in Anführungsstrichen, christlichen Erziehung, die ich so mitbekommen habe, lange Zeit gelernt und gedacht und geglaubt. Also wenn du den Willen Gottes tun musst und du tust das unter richtig Leiden und Druck und so und musst da, weiß ich nicht, dich selbst überwinden, um den Willen Gottes zu vollbringen, dann hat das richtig Bedeutung in Gottes Augen. Ich glaube den Käse heute nicht mehr, weil Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue. Das heißt also, er hat den Willen Gottes getan, das hat ihn stark gemacht und das macht Spaß. Oder? Glaubt ihr das? Wenn ihr etwas tut und ihr merkt, das tut euch selber gut und das macht euch stark und da geht richtig die Post ab, das ist schön. Und ich glaube nicht grundsätzlich, dass man sich, wer weiß, überwinden und anstrengen, weiß ich nicht, irgendwie das Letzte so aus sich rausholen muss, den Willen Gottes zu tun, dann vielleicht immer mehr gebückt geht und so, dass möglichst alle das sehen. Und das ist dann der Wille Gottes für unser Leben. Also ich glaube echt bei weitem nicht, dass das richtig und zutreffend ist. Jesus sagt, meine Speise ist, ich ernähre mich davon. Boah, das tut mir gut, das baut mich auf, das hilft mir, das ist total positiv. Das macht mich zu einem richtigen, echten Optimisten, weil ich weiß, welche Möglichkeiten Gott hat. Das ist meine Speise, da kannst du dich richtig von ernähren. Das macht dich satt, wenn du den Willen Gottes tust. Wenn du richtig mitten im Zentrum des Willens Gottes bist, dann bist du total gut drauf. Das ist einfach so. Als Paulus und Silas im Gefängnis gesessen haben, und da im Stock geschlagen waren, das war eine richtig ätzende Situation. Das war total kacke und die haben sich nicht gut gefühlt. Davon bin ich fest überzeugt. Ich bin aber auch genauso davon überzeugt, dass sie dieses Bewusstsein hatten, dass die Quelle des lebendigen Wassers in ihnen drin war und sie brauchten sich nur dieser Quelle zuzuwenden. Ich glaube, dass das übrigens auch mit ein Grund ist, weshalb Jesus will, dass, oder Jesus grundsätzlich so den Befehl hat, geht zu zweit rum und fangt an zu missionieren, weil dann kann man sich gegenseitig echt in so einer Situation an stärken und aufbauen. Die haben das getan da im Gefängnis, bis sie auf einmal nicht mehr das zurückhalten konnten, was sowieso in ihnen drin war. Und sie sind ausgebrochen in Lobpreisen und hat Gott das noch öffentlich bestätigt, indem sämtliche Ketten und Mauern da kaputt gegangen sind. Und das Potenzial hat Gott in dich reingelegt. Das ist so. Das ist das Wort Gottes. Der Storch hat mal vor einiger Zeit darüber gesprochen, hat mich sehr beeindruckt, weil ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr zutreffend ist. Wir haben dieses Problem, oder ganz viele von uns haben dieses Problem, wir hören das Wort Gottes und wir sagen sehr schnell Ja dazu, und dann steckt es in unserem Verstand drin, aber in unserem Herzen ist es nicht angekommen. Und das Wort, was du in deinem Verstand aufgenommen hast, ohne dass es in dein Herz reinkommt, das bringt keine Frucht. Das bringt keine Frucht. Wenn das Wort nicht in dein Herz hineinkommt, wenn es dir nicht offenbart wird für dich persönlich durch den Heiligen Geist, sodass du mit deinem Herzen anfängst zu sehen, dann bringt es keine Frucht. Aber genau dafür haben wir alle den Heiligen Geist bekommen, damit das Wort offenbart wird und damit du es hörst und bewegst in deinem Herzen, dann will der Heilige Geist das reinarbeiten, sodass es zur Frucht kommt. Und das dauert normalerweise eine Zeit lang, bis die Frucht hervorkommt. Ne? Wenn ein Bauer sein Weizen, seine Rüben und so weiter ausgesät hat, dann weiß der ganz genau, er fährt nach Hause und da ist erstmal nichts zu sehen. Das liegt im Acker. Und dann kommt der Regen und der Wind und Sonne und Stürme und so weiter, alles was dazu gehört. Aber wenn das Wort in den Boden reingelegt worden ist, also in dein Herz, oder wenn der Same in der Erde liegt, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Frucht hervorkommt. Und darum steht auch immer, dass wir durch Glauben und Geduld die Verheißungen kriegen. Und dass sich durch Glauben und Geduld das neue Leben in uns entfaltet. Dann kommt ein dritter Aspekt, und auf den möchte ich ein klein bisschen näher eingehen. Jetzt brauche ich doch die Tafel.
Hallo, können alle sehen?
Ja.
Ja, erstmal, was ich lesen will, ist vielleicht geht er doch so. Ein bisschen angenehmer. Ta-ta-ta-ta-da. Vers 17, ja? Lese ich mal los. Die Frau antwortete und spricht zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und den du nun hast, der ist nicht dein Mann, da hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und jetzt kommt was für diese Frau echt aktuell und wichtig war. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, zu Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Ich habe das früher erlebt so, auch in meiner christlichen Erziehung, dass wenn wir irgendwo einen tollen Prediger entdeckt hatten oder eine tolle Gemeinde, da waren wir total begeistert davon und haben gesagt, boah, zu der Gemeinde musst du hingehen, da ist richtig was los und da kann Gott wirken und so weiter und so fort. Und im Prinzip ist das hier genau das gleiche Problem, was die Leute auch damals hatten. Boah, geh hier hin oder geh da hin oder hör dir den an, da kannst du richtig was von lernen und so weiter, da kriegst du voll so Gottes Wirken mit und so weiter. Und Jesus hat allein dadurch, dass er auf diese Welt gekommen ist, die Sache schon ziemlich massiv so im Fundament verändert. Jesus spricht zu ihr: Weib, glaube mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch zu Jerusalem werdet den Vater anbeten. Jetzt könnte ich das fortsetzen, hier in unsere heutige Zeit übertragen. Weder in dieser noch in jener Gemeinde, weder in dieser noch in jener Bewegung, weder auf dieser noch jener Konferenz, weder bei diesem noch jenem Prediger und so weiter und so fort. Weil wenn Leute das machen, haben die eigentlich ganz grundsätzliche Dinge nicht verstanden. Und hier spricht Jesus echt vom Fundament unseres Christseins. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. So, und jetzt geht's los. Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist so die Kernaussage hier. Ich bin mal in Ägypten in Urlaub gewesen. Und dann haben wir da unheimlich viele Sachen gesehen, so die ganzen Pyramiden und Tempel und Aswan-Staudamm und so weiter. Und unter anderem auch am Katharinenkloster im Sinai. Und nicht weit, oder es steht da an so einem Berg, den man heute für den Berg hält, auf dem Mose seine Offenbarung gekriegt hat und wo Gott sich so offenbart hat und so. Und zu der Reiseveranstaltung gehörte eben, dass man nachts um 2 Uhr aufgestanden und dann da den Berg raufgelatscht, um morgens den Sonnenaufgang da oben auf dem Berg, auf dem Gipfel zu erleben. Ja, und ich habe gedacht, gut, wir waren in einem Hotel, haben da übernachtet, also bis 2 Uhr eben. Und dann fuhr unser Bus los zu dem Berg hin. Ich denke, ja, mal gucken, was da so passiert. Und dann habe ich mich gewundert, haufenweise Busse standen da rum, also 50 Busse oder was. Da waren Massen von Menschen unterwegs, den Berg darauf. Und ganz eindeutig war auch, dass da ziemlich viele so Pilgergruppen dabei waren. Und dann haben wir uns da oben hingesetzt, aber war wunderschön, hat mir echt gut gefallen so. Sonnenaufgang da auf dem Sinai. Man sieht zuerst, wie der Himmel so hell wird und dann kommt die Sonne relativ schnell hoch. Das geht ja ziemlich schnell da so in den Breitengraden. Und war echt schön, also war so lange wie die Nacht war, war ziemlich kühl. Und dann kam die Sonne, haben uns da schön gewärmt und dann irgendwann wieder runtergegangen. Und ich hatte den Eindruck, von dem, was ich so mitgekriegt habe, auch von den Gesprächen, so irgendwann hat da jemand da gestanden und dann ziemlich überlauter Bibelverse vorgelesen, also hörte sich so an auf Italienisch. Ich hatte den Eindruck, die Leute gehen dahin in dem Bewusstsein, da hat Gott sich irgendwann mal offenbart und vielleicht kriegen wir noch ein Stückchen davon mit. Und die haben ganz wesentlich nicht verstanden, dass Gott Geist ist. Weißt du, was das bedeutet? Gott ist präsent da, wo du bist. Du musst nicht irgendwo hinfahren, um Gott zu erleben, ihn da abzuholen. Weil Gott ist schon in dir drin. Du trägst Gott mit dir rum. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du von neuem geboren bist, wenn du das neue Leben in dir hast, dann kannst du es gar nicht vermeiden, dass da, wo du hingehst, auch Gott ist. Wenn du aufs Klo gehst, dann ist er da. Ja, ne? Dass Gott Geist ist, bedeutet, er ist überall total präsent. Das gesamte Universum ist ausgefüllt mit Gott. Im Psalm steht das mal so irgendwie: Die Himmel und die Erde sind voll von deiner Herrlichkeit. Wir glauben das wahrscheinlich nicht. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, sehen wir nämlich keine Herrlichkeit, sondern sehen wir echt ätzendes Chaos und Krieg und Grausamkeiten und so weiter und so fort. Und doch ist es so, jede einzelne Blume, jeder Grashalm lebt und wächst und blüht mit dieser einen einzigen Aufgabe, nämlich Gott zu verherrlichen. Und das tun die. Und wenn du einen Blick dafür bekommst, dann wirst du sehen, Gott ist präsent, überall. Das gesamte Universum ist erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, wir brauchen das dringend, dass wir diesen Blick haben, dass wir mit unserem Herzen sehen können, boah, das ist Wahrheit, das ist eine Realität, eine Dimension, die Gott jedem von uns eröffnen möchte, diesen Blick. Und in dem Maße, wie du da reinkommst und da reinwächst, wirst du dich sicher fühlen, weil du weißt, Gott ist da. Du musst nicht irgendwas machen oder unternehmen oder irgendwie eine tolle Gemeinde fahren oder was weiß ich, um Gott zu erleben, sondern Gott ist jeden Tag präsent. Wenn du morgen aufstehst, morgen geht ihr wahrscheinlich nicht arbeiten, aber wenn du am Montag aufstehst und dann zu deinem Job hingehst, da kannst du ganz sicher sein, Gott geht mit dir dahin. Und wenn du auf deiner Arbeitsstelle erscheinst, dann ist Gott präsent auf deiner Arbeitsstelle, weil er in dir drin steckt. Er sagt nicht, du hast so eine ätzende Arbeitsstelle, da gehe ich nicht hin, ich bleib draußen, ich warte hier, wenn 4 Uhr ist, dann komme ich wieder in dich rein und dann, das ist hirnrissig. Das ist auch nicht so. Dann, Gott ist mit dir mittendrin dabei. Ich will mal ganz kurz ein kleines Bild anmalen. Da muss ich aber lange halten. Nee, du kannst aber Folgendes machen. Ich habe da einen Ständer. Wenn du den mir hier schon mal aufbaust, dann kann ich ja in der Zeit schon mal ein bisschen malen.
Mal du mal.
Ja, ich glaube, ja.
Das ist der Ständer, ja?
Das ist der Ständer, ja.
Der ist aber super und schnell aufgebaut. Hätte ich es auf deine Bibel gestellt? Nein. Darf ich jetzt wieder runter? Geil, das ist super. Ich bin aber auch gerne in Lachen gehen.
Danke, Tillmann.
So, jetzt muss ich das nur installieren kurz. Ja. Wenn man funktionieren soll, dann funktioniert es nicht. Dabei habe ich die Tafel extra so gebaut, dass man sie schnell zusammenbaut.
Ich glaube, dass ziemlich viele Christen, wenn sie die Bibel lesen, verwirrt sind, wenn sie das Wort Geist in ganz verschiedenen Zusammenhängen lesen. Und darum möchte ich da mal ein paar Informationen dazu weitergeben. Die Bibel sagt ganz eindeutig, wir bestehen aus Leib und Seele und Geist. Ne? Wir haben diese drei Ebenen in unserem Menschsein. Ich male das mal so an. Leib, Seele und Geist. Jetzt könnte man einen ganzen Haufen dazu sagen, weil es da echt ziemlich komplexe Zusammenhänge auch gibt. Ich will das aber nicht allzu sehr vertiefen aus zeitlichen Gründen. Mach das mal so. Die Seele hat noch drei Ebenen, und zwar unseren Willen, unser Gefühl und unseren Verstand. Es ist erstaunlich, dass die Juden dieses Bewusstsein schon hatten im Alten Testament, also in der Tora, da findet man nicht in der Tora, sondern in der Auslegung zum Gesetz, findet man durchaus diese Zusammenhänge aufgezeichnet. Und jetzt hier auf diesen Text bezogen, ja, ich glaube, wenn Jesus sagt, einerseits, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, dann spricht Jesus hier von unserem Geist. Er spricht nicht davon, dass du Gott im Heiligen Geist anbetest, sondern dass du ihn in deinem Geist anbetest. Du, als neue Person, als neue Persönlichkeit in Jesus Christus, der du ein neuer Geist geworden bist, dass du mit diesem Geist, der ja, wenn man so will, zutiefst deine neue Persönlichkeit ist, dass du mit diesem Geist Gott anbetest. Könnt ihr das nachvollziehen? Es gibt einen ganzen Haufen Verse im Neuen Testament, wo ich glaube, dass wenn wir da nicht Heiligen Geist einsetzen, sondern unseren Menschengeist, dass die dann für uns eine ganz andere Tiefe bekommen. Ich will mal einen zitieren kurz. Im Galaterbrief sagt Paulus an einer Stelle, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben und Friede oder sowas, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall ewiges Leben ernten. Und ich glaube, dass er damit, aus dem Zusammenhang geht das ganz eindeutig hervor für mich, dass er damit meint, dass auf unseren Geist sehen, das heißt, wenn du neues Leben hast und das befindet sich in deinem Geist, dann investiere in den Geist, investiere in dein neues Leben. Fange an, das zu fördern, fange an, das zu entfalten, denn aus diesem Geist, aus deinem geistlichen, aus deinem ganz persönlichen geistlichen Leben heraus wird für dich ewiges Leben und Friede resultieren. Wenn du anfängst, in deinen Geist zu investieren, dann kannst du es gar nicht vermeiden auf Dauer. Und wisst ihr, was da noch so unausgesprochen mit drin steckt? Dass wir befähigt werden, vollmächtig unseren Dienst zu tun. Ich finde das erstaunlich, dass der Paulus an keiner einzigen Stelle in allen Briefen, kannst du durchlesen, wo du willst, also ich habe noch keine gefunden, nicht einmal sagt, so Leute, und jetzt erkläre ich euch mal, wie man Tote auferweckt. Macht er gar nicht. Aber er legt offensichtlich ganz großen Wert darauf, dass die Gemeinden, an die er schreibt, ihre persönliche Beziehung zu Jesus entwickeln. Mit anderen Worten kann man es auch so beschreiben, dass sie ihren Geist entwickeln, dass ihr Geist reif wird und stark wird. Denn er weiß ganz genau, wenn das passiert und wenn du wächst in deiner Beziehung zu Jesus, kannst du es gar nicht vermeiden, dass du irgendwann da ankommst. Und wir sehen das eigentlich auch, finde ich, schon hier. In der Gemeinde. Ich weiß, dass hier Leute sind, die zum Beispiel die Gabe der Krankenheilung haben. Und weißt du, wie du das entfaltest? Das ist ziemlich einfach. Wenn du anfängst, in deinen Geist zu investieren, dann wird sich jede Gabe, egal wie wir sie nennen, jede Gabe, wenn du anfängst, in deinen Geist zu investieren, dann wird die weiter wachsen und sich entwickeln. Und sie wird stärker werden und du wirst genauer wissen, wann du zu handeln hast und wann nicht. Und es ist ganz häufig so, auch das habe ich erlebt, das sind die negativen Seiten der Angelegenheit, dass unsere Seele uns da einen Strich durch die Rechnung macht, ganz oft. Und wir haben manchmal einen Eindruck und dann wissen wir nicht, ist er jetzt von Gott oder nicht und so weiter. Und er kann durchaus aus unserer Seele kommen und dann sagt man vielleicht Sachen, die gar nicht richtig sind und nicht gut sind. Aber in dem Maße, wie du anfängst, dich mit Gottes Wort zu füllen, wie du anfängst, deine Beziehung zu Jesus zu entwickeln und zu vertiefen, wirst du unterscheidungssicher werden. Du wirst lernen, wie du mit den Dingen umzugehen hast und du wirst immer deutlicher unterscheiden können, was aus deiner Seele kommt und was somit wertlos ist und ruhig in eine Tonne gedrückt werden kann und was wirklich aus dem Geist herauskommt, das heißt, was Gott selber persönlich direkt zu dir spricht. Und dann kannst du handeln und Gott wird das bestätigen. Auch das ist so. Ich habe echt krasse Sachen zum Teil nicht direkt erlebt oder so mitgekriegt, dass jemand hatte seine Frau todkrank im Krankenhaus liegen und dann kam da irgend so ein Mensch da, so ein Prophet angeblicher an und sagt, ja, Gott hat zu mir gesagt, du sollst deine Frau nach Hause holen, dann wird die gesund. Und hat das gemacht, musste dafür unterschreiben und so, da hat, ja, Ärzte wollten keine Verantwortung übernehmen, hat die Frau nach Hause geholt, ist sie gestorben, zack. Ich glaube, solche Dinge, wo so massive, wie soll ich das sagen, richtig menschliches Fehlverhalten vorkommt, liegt es letztlich daran, dass die Leute nicht gelernt haben, zwischen der Seele oder dem, was aus der Seele kommt, und dem Geist zu unterscheiden. Und sie können es deshalb nicht unterscheiden, weil sie nicht gelernt haben, in ihren Geist hinein, in ihr geistliches Leben rein zu investieren und das aufzubauen. Und ich glaube, dass Gott da echt großen Wert drauf legt, dass dein Geist entwickelt und aufgebaut wird und dass er gefüllt wird mit Gottes Wort und dass dadurch echt eine tiefe Beziehung zu Jesus entsteht und dass du lernst zu unterscheiden und dass dir auch die biblischen Kriterien, die Kriterien, die Wahrheit dir an die Hand gibt, dass die immer deutlicher bewusst werden für dich, sodass du unterscheiden kannst, was kommt aus der Tonne oder gehört in die Tonne und was ist echt der Wille Gottes. Im Römerbrief sagt der Paulus das mal so, dass Römer 12, seid verändert dadurch, dass ihr euren Sinn erneuert, denn dann könnt ihr prüfen, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und dein Sinn, deine Gedanken, dein ganzes Denken wird erneuert dadurch, dass du es füllst mit Gottes Wort. Und in dem Maße, wie du es füllst mit lebendig gemachtem Wort Gottes, wirst du die Fähigkeit haben zu unterscheiden und du wirst dazulernen. Ich glaube, dass Gott echt auf der Suche ist nach Menschen, die ihn auf dieser Ebene anbeten. Ich glaube, dass Gott das in der Gemeinde in Zukunft, also davon bin ich sehr überzeugt, dass er das viel, viel stärker hervorbringen wird. Ich habe den Eindruck, dass wir in eine Zeit reingehen, wo es echt darum gehen wird, um unser Bewusstsein, was denkst du von dir selber, wie siehst du dich selber, was ist letztlich im tiefsten Grunde deine Identität? Ich habe heute Morgen in der Zeitung so ein Zitat gelesen, da steht bei uns auf der linken Seite in so einer Spalte immer so ein Zitat von irgendjemand, der irgendwo was sagt. Und da stand heute, viele Ausländer, die nach Deutschland kommen, wissen deshalb nicht, ob sie die deutsche Identität annehmen sollen, weil sie weil sie kaum noch eine deutsche Identität sehen. Ich glaube, dass das ziemlich zutreffend ist, dass im Allgemeinen so in unserer Gesellschaft ziemlich stark die Leute echt oder ganz viele eine Identitätskrise haben. Und Leute, wisst ihr was? In dem Moment, wo du mit Jesus in Verbindung gekommen bist, da fängt Jesus an und der Heilige Geist fördert das in dir echt ohne Aufhören, ohne Unterbrechung, fängt Jesus in dir an, eine ganz neue und ganz stabile und kerngesunde und sehr starke Identität aufzubauen. Du bist ein Kind Gottes. Das bedeutet, der Qualitätsunterschied deines Lebens zu dem, was du vorher gewesen bist, es hat sich um Welten verändert. Vielleicht spürst du das nicht direkt und du siehst das nicht, aber du hast ein Potenzial in dir stecken, das ist unbegrenzt entfaltbar. Unbegrenzt. An einer Stelle, auch das steht im Johannesevangelium, da sagt, ich glaube, das ist Johannes der Täufer, sagt über Jesus, Gott, der den Gott gesandt hat, der redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Gott gibt den Geist ohne Maß. Gott möchte dir viel, viel, viel mehr an Geist und an Wort geben, als mir auch, davon bin ich fest überzeugt, als wir bisher bekommen haben. Weil in dem Maße, wie wir das in uns aufnehmen, da wird das unsere Identität formen. Wir werden immer sicherer, immer fester. Und ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Egal, was an Stürmen noch über diese Welt kommen würden, das wird ziemlich heftig werden, glaube ich. Aber ich weiß, ich bin in Gott geborgen. Das ist meine Identität, weil ich sein Kind bin. Und weil er mich gern hat. Wisst ihr, warum er mich gern hat? Ganz einfach, weil er mich geschaffen hat. Wir haben eine einigermaßen große Familie und ich habe viele so neugeborene Babys gesehen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, wenn ich so ein neugeborenes Baby da sehe, also ich finde die nicht schön. Ich finde, die sehen meistens so ein bisschen bematscht aus und haben so ein komisches Gesicht und so. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht denkt man als Mann da auch anders als eine Frau. Aber wenn ich die Mütter gehört habe, ne, die haben jedes Mal gesagt, boah, das ist das süßeste Baby, was ich je gesehen habe. Eine Mutter denkt so, weil das ihr Kind ist. Sie hat es zur Welt gebracht. Weißt du, wie Gott über dich denkt? Ich weiß nicht, was andere Leute über dich denken und was sie dir gesagt haben, was man dir mit auf den Weg gegeben hat. Vielleicht hattest du gar keine Eltern oder total Beschissene, die dich immer unter Druck gesetzt haben, gesagt haben, ich will dich nicht haben. Gott denkt über dich, ey, du bist total wertvoll in meinen Augen und ich finde dich echt richtig schön. Weil du bist mein Kind, ich habe dich erschaffen. Glaube das, wenn das deine Identität ist, wenn das dein Bewusstsein einfüllt, das muss dein Leben verändern. Das kann nicht beim Alten bleiben. Du bist ein neuer Mensch. Und eins ist ganz sicher, Gott wird dich nie verlassen. Weil du sein Kind bist. Allein aus diesem Grunde. Wenn du manchmal das Gefühl hast, ich habe mich so lange nicht um Gott gekümmert, nicht genug Bibel gelesen und so viel gesündigt und so weiter. Wer weiß, ob Gott noch bei mir ist. Ey, Gott ist immer bei dir, weil du sein Kind bist. Nicht, weil du irgendwas Tolles gemacht hast. Das ist die Grundlage, auf der unsere Beziehung zu Gott steht. Und wenn die nicht da wäre, wenn es irgendeine andere Grundlage gäbe, dann wäre die nicht stabil. Sie ist deshalb stabil, weil Gott sagt, ich habe dich erschaffen und ich finde dich schön. Ich finde dich echt schön. Wenn du nach Hause gehst, dann guck in den Spiegel und sag das, du bist schön. Sag das mal deinem eigenen Spiegelbild. Vielleicht ist das schwer für den einen oder anderen von uns, weil du zu viel andere Informationen gekriegt hast. Aber Gott möchte dich mit diesen Informationen füllen, dass du vorm Spiegel stehst und sagen kannst, boah, ich finde mich so schön, ich bin total wertvoll. Weil Gott hat richtig großen Wert darauf gelegt, mir ein neues Leben zu ermöglichen. Vielleicht noch eine Geschichte zum Abschluss. Auch das hängt ganz eng mit unserer Identität zusammen. Wir wissen das so von den Beduinen, dass wenn da einer eine Frau in eine Frau verliebt ist und die haben will, heiraten will, geht er zum Vater dieser Frau und dann muss er ihr ein oder und so weiter Kamele geben. Ne? Die kaufen sich also ihre Frauen mit den Kamelen und das ist eigentlich so, hat schon einen tieferen Grund, denn sie zeigen ja dadurch, dass sie in der Lage sind, zumindest so viel Kamele zu erwirtschaften, dass sie dann auch eine Frau ernähren können. Ne? Das hat schon einen wichtigen, tiefen Hintergrund. So, und wie viele Kamele, die dann für so eine Frau da geben, richtet sich danach, wie schön so eine Frau aussieht. Wenn es eine mittelschöne ist, gibt es nur ein Kamel. Wenn es eine schöne ist, gibt es zwei Kamele. Und besonders schöne Frauen, dafür gibt der Mann dann drei Kamele. Es war da mal ein Vater, der hatte so mehrere Töchter. Da war auch alles vertreten, von mittelschön bis sehr schön. Und die Schönen waren natürlich zuerst verheiratet und so eine Mittelschöne da, die ist dann lange zu Hause geblieben. Ab und zu kam mal jemand, hat ein Kamel, so gerade mal mit Hang und Würgen Kamel für diese Mittelschöne da angeboten. Der Vater war sich nicht sicher und wollte es nicht und das Mädel dann auch nicht. Und eines Tages kommt ein Freier auf die Bühne, der sieht das Mädel und hat sich so dermaßen in die verliebt, der geht zu dem Vater hin und sagt, ey, für die Frau gebe ich dir 10 Kamele. Das war unerhört. Der Vater war einverstanden, die haben geheiratet. Dann hat der Vater sie lange Zeit nicht gesehen. Nach irgendeiner Zeit sieht er seine Tochter wieder, hat die fast nicht wiedererkannt. Die war dadurch, dass sie dieses Bewusstsein hat und dass ihr Mann ihr das auch mitgeteilt hat. Ey, du bist eine 10-Kamele-Frau. Du bist 10 Kamele wert für mich. Ist die richtig aufgeblüht und schön geworden. Hey Leute, und genau das will Gott tun in deinem Leben. Gott hat viel mehr gegeben für dich als 10 Kamele. Gott hat dir seinen Sohn gegeben. Echt, Jesus hat sich für dich ans Kreuz schlagen lassen, um dir zu zeigen, wie wertvoll du bist für Gott. Für Gott bist du das allerwertvollste Objekt im gesamten Universum. Lass dir nicht einreden von egal wem es ist, dass du nichts wert bist und dass du zu hässlich bist und zu dick und zu alt und zu dünn und zu faul und zu dumm, was weiß ich, oder zu schlau, irgendwas. Das ist alles nicht wahr. Das System dieser Welt ist vollgestopft von Lügen. Und die einzige Quelle der Wahrheit finden wir in Gott. Und Gott sagt, ich finde dich richtig, richtig schön. Du bist wertvoll für mich. Ich habe meinen Sohn gegeben, um dir ein ganz neues Leben auf einer anderen Qualitätsebene zu ermöglichen. Und jetzt wachse da rein. Investiere in dein neues Leben, investiere in deinen Geist. Und dann wird sich für dich eine neue Welt eröffnen. Und du wirst gleichzeitig auch immer unabhängiger von diesen blöden, ätzenden, lügenhaften Stimmen dieser Welt. Und du wirst auch die Menschen um dich herum mit anderen Augen sehen. Und du wirst sehen, dass sie richtig wertvolle Geschöpfe sind. Und dass sie geliebt sind von Gott. Und dass sie Gott dringend brauchen. Amen.